Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, das ist die erste Folge seit 3 Monaten circa, die ich wieder aus China aufnehme. Ich bin aktuell an einem der möglicherweise schönsten Orte in China. Wer schon meine App heruntergeladen hat und mich dort verfolgt, China to Invest, der weiß schon, wo ich bin. Da nochmal der Hinweis, dieser Podcast ergänzt sich prima mit anderen Formaten, die ich habe. Und da gibt es zum Beispiel eine App, die kann man im Apple Store runterladen oder auch bei Android über den Google Play Store. Und dort findest du natürlich auch Informationen zum chinesischen Aktienmarkt, aber auch von mir Einblicke in China und unter anderem auch von meiner aktuellen Reise sozusagen. Ich war erst in Shenzhen, über die Stadt spreche ich heute. Und jetzt bin ich weitergezogen. Auch da gibt es einige Inhalte und Bilder. Schau da gerne mal rein. Natürlich sind diese Inhalte für dich kostenlos. Link ist in der Beschreibung. Ich erzähle ganz kurz was über meine Ankunft. Wenn das dich nicht interessiert, diese persönlichen Anekdoten, überspring das. Ich packe die Timestamps direkt in die Beschreibung mit rein. Dann kannst du auch direkt zum Kernthema sozusagen vorspulen, wie man in der klassischen Welt sagt, und damit das Ganze ein bisschen abkürzen. Ja, also ich bin von Frankfurt nach Hongkong geflogen, also nicht direkt nach China rein, weil einfach die Flüge gar nicht so ideal sind nach Guangzhou und Shenzhen, nach Hongkong allerdings ganz in Ordnung. Und dann wollte ich eigentlich etwas machen, was ich noch nie irgendwie gemacht habe, und zwar mit dem Schiff nach China einreisen, denn es gibt eine Möglichkeit direkt vom Flughafen Hongkong ein Boot zu nehmen und nach Shenzhen zu fahren. Ja? Also ich wollte überhaupt nicht nach Hongkong rein, war schon ein paar Mal da und ich wollte einfach jetzt nach China direkt und habe dann gehört, da gibt es ein Schiff. So, kurz vorm Ausstieg habe ich zufällig irgendwie einen deutschen Passagier, was heißt getroffen, er hat sich mit einem Chinesen unterhalten, habe ich mitbekommen, der will auch nach Shenzhen, habe ich gefragt, ja, wie er das macht. Und er gemeint, auf jeden Fall, er nimmt den Minivan, er wird mir nicht empfehlen, mit dem Schiff zu fahren. Da dachte ich, ja, der Mann hat vielleicht Ahnung, er war schon ein paar Mal in China. Und er hat gemeint, macht das auf jeden Fall, ist total einfach da und dahin. Und ich hatte auch schon das Gefühl, ja, mit dem Schiff, das fährt halt nur einmal in der Stunde. Theoretisch musst du deutlich früher da sein. Ist natürlich der romantischere Weg, aber ich habe dann gedacht, weißt du was, ich mache das jetzt mit dem Bus. Und was heißt Bus? Es ist wirklich ein Minivan. Es ist eher so ein, ich will nicht sagen ein Luxusauto, aber es ist schon sehr komfortabel. Also wenn man jetzt hört, in Asien Bus klingt das immer so ein bisschen ruckelig und ruppig. Ist es übrigens nicht. Ganz viele tolle Busservice in Asien. Also, kurz gesagt, ich habe das gemacht. Das ging super schnell, super einfach für, ich weiß nicht, was das waren, irgendwie 20 Euro. Touristenpreis natürlich, das ist der normale Standardpreis. Und dann bin ich im Prinzip an Hongkong mehr oder weniger vorbeigefahren, fährt dann unter ein paar Stadtteilen durch, Tunnel, Brücken und reist dann im Prinzip wieder direkt aus. Das ist total simpel. In Hongkong kriegt man, glaube ich, mittlerweile 90 Tage, wenn ich mich nicht verguckt habe. Man kriegt auch gar keinen Stempel mehr, einfach so einen Einleger rein. Sehr komfortabel auch. Und dann geht man durch so ein Niemandsland und dann kommt im Prinzip die chinesische Einreise. Und die ist eigentlich auch recht simpel. Also man muss dann aussteigen. Ich war ja noch mit ein paar anderen Leuten, mit 5 Leuten, glaube ich, in einem Auto, muss dann aussteigen und geht dann dorthin. Und eigentlich dann, man muss immer noch in China momentan so einen Lappen ausfüllen, nach dem Motto, was machst du hier, wo wohnst du und so weiter. Bei mir gab es da irgendwie am Ende so ein paar Komplikationen. Ich kann aber nicht genau sagen, ob das mit meiner Person zu tun hat. Irgendwie war das auch ein bisschen technisch. Er war super nett, der Beamte hat dann nochmal gefragt am Schluss. Also eigentlich, er hatte schon den Stempel draufgegeben am Ende und fragte dann, aber du bist als Tourist hier, oder? Und ich gucke ihn an und sage, ja, klar. Und dann war ich auf der anderen Seite und dann bin ich mit dem Taxi und zwar mit dem Didi. Didi ist das, was bei uns Uber ist, also im Prinzip ein Taxi, das ich mir rufe, dann zum Hotel gefahren. Ich würde sagen, die ganze Aktion, also mein Hotel war auch relativ südlich gelegen in Shenzhen, so nah an dem Grenzübergang, also nah, aber ja. Ich würde sagen, die ganze Aktion so von Flughafentür zur Hotelzimmertür, 2,5 Stunden. Und warum das alles so gut läuft, also es gibt 2 Gründe. Zum einen hat China sicherlich viel dafür getan, dass es doch relativ reibungslos ist. Man kann theoretisch, wie gesagt, nach China rein und raus, so viel man will, für 30 Tage. Ich will das nicht überstrapazieren. Und das andere ist, da bin ich auch ganz ehrlich, dass ich eben die Infrastruktur auf dem Handy habe. Also ein VPN, klar, braucht ihr. Aber ich habe eben auch noch immer meine chinesische Handynummer. Ich habe, bevor ich in China ausgereist bin, genug Geld draufgezahlt, dass das für 3 Monate reicht. Und das ist natürlich nett, wenn ich direkt ankomme und ich habe nicht nur im Prinzip mobiles Internet sofort, kann mir zum Beispiel eben das Taxi rufen, sondern ich habe auch die Nummer. Das heißt, alles hat bei mir noch einwandfrei funktioniert. Und ich bin ganz ehrlich, das ist dann schon sehr, sehr komfortabel. Und das werde ich auch weiterhin machen. Scheint zu klappen. Bin ja meistens dann nicht so lange weg. Zumindest auch für dieses Jahr ist es geplant. Und auch, ich habe sogar gesehen, mein Bike-Sharing, da wurde sogar ein Abo abgebucht, was ich gar nicht wusste. Aber also ich konnte alles weiter nutzen. Und das macht schon Sinn. Also das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, ich werde nochmal irgendwann eine Episode machen für Leute, die nach China wollen, was man beachten muss. Es gibt so 3-4 Dinge, die werde ich sehr oft gefragt, die eigentlich trivial sind. Man muss aber eben wissen und dann ist das eigentlich super, super toll. Ja, dann war ich in Shenzhen für eine Woche. Shenzhen ist eine sehr, sehr junge, moderne, dynamische, grüne Stadt. Ich war schon 2-mal da. Einmal 2019, da bin ich aus Kunming nach Shenzhen geflogen, eine Bekannte besucht, nur übers Wochenende. Und dann habe ich einmal einen Tagestrip von Guangzhou gemacht. Aber von Guangzhou hatte ich nicht so richtig die Muse und Zeit, Shenzhen nochmal näher zu betrachten. Und tatsächlich war es dann jetzt so, dass ich diese eine Woche ziemlich gut genutzt habe, wobei es auch nicht so ganz einfach ist. Wenn du eine Woche da bist, und ich gebe zu, es ist nicht so ganz einfach, selbst wenn man Chinesisch kann, dann rauszufinden, ja wo, wie will ich eigentlich hin, was kann ich machen, was macht Sinn. Und ich gehe heute eher darauf ein, was eigentlich an Shenzhen so interessant ist. Und Shenzhen war ja eine der ersten Freihandelszonen von China. Es gab 4 Stück im Süden. Das waren sozusagen Experimentstädte, die auch auf Druck des damaligen Gouverneur von Guangzhou, das ist Guangdong, aufpassen. Guangdong ist die Provinz, in der liegt Guangzhou. Das ist die Stadt, wo ich letztes Jahr war. Und in der Guangdong-Provinz liegt auch Shenzhen. Die Namen auch wie immer in der Beschreibung. Und der Papa von Xi Jinping war der Gouverneur und der hat unter anderem eben auch Deng Xiaoping dahingehend beeinflusst, dass man doch hier ein bisschen mehr machen muss. Und Deng Xiaoping wiederum war ja jemand, der sich hat sehr, sehr viel inspirieren lassen auf der ganzen Welt. Und das ist aus meiner Sicht bis heute eigentlich so das Erfolgskonzept von China. Das heißt, sie haben viele Dinge sich abgeschaut. Man kann sagen kopiert, aber kopieren ist sicherlich ein bisschen zu rudimentär. Denn China hat seine eigenen Konzepte erarbeitet. Und darauf gehe ich jetzt nochmal ein bisschen ein. Also man hat sich bei vielen Ländern abgeschaut, was die eben besonders gut machen. Ja, USA sicherlich vor allem die Technologie, selber in Taiwan. Deutschland ist eher natürlich in Sachen Wissenschaft und auch juristisch. Also man hat sich wohl auch bei der Gesetzgebung gerade vom BGB stark an Deutschland orientiert. Bildungswesen, teilweise von Frankreich, also nach dem Motto Top-Uni ist das Allerwichtigste. Und ein Land hat eine ganz besondere Rolle gespielt bei Shenzhen und das ist eine kleine Stadt aus Irland namens Shannon. Denn das war eigentlich die erste weltweite Freihandelszone, die vor allem US-Unternehmen angelockt hat durch Steueranreize. Und dieses Modell ist auch Deng Xiaoping nicht unentdeckt geblieben und er hat das Ganze genutzt und hat es dann sozusagen als Vorlage für die Entwicklung von Shenzhen genutzt. Ja, und hat eben dadurch auch geschafft, Firmen anzusiedeln. Im Prinzip das erste kapitalistische Modell in China implementiert und natürlich damit auch viele Arbeitskräfte angezogen. Shenzhen damals zu der Zeit hatte es gibt verschiedene Quellen, sagen wir mal so zwischen 100 und 300.000 Einwohner. Dieses mit dem Fischerdorf, irgendwann war Shenzhen mal ein Fischerdorf, aber das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Und heute ist es eine Stadt, die über 10 Millionen Menschen hat. Auch da fällt immer verschiedene Angaben, irgendwo zwischen 12 und 18, aber ich glaube, es sind eher so 13, ja. Und Shenzhen, das kleine Shenzhen hat nur so 9.000. Kleine Stadt, großer Einfluss, kennen wir. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und ja, dieses Modell war im Prinzip ein Erfolgsmodell. Ich würde mal sagen, es wurde bisher nirgends in China so gelebt und so sozusagen ausgeschlachtet wie in Shenzhen und war so erfolgreich, weil natürlich viele andere große Städte schon etablierter waren. Aber es ist doch ein Modell, was natürlich dann auch zumindest partiell in anderen Städten genutzt wurde. Jetzt habe ich gesagt, Shenzhen ist eine sehr grüne, moderne und ja, ich will nicht sagen futuristisch, das wäre übertrieben, aber einfach ja, saubere, aufgeräumte Stadt. Und bei der Infrastruktur, da wiederum hat Shenzhen sich bei einer anderen Stadt abgeschaut. Und das ist die erste Stadt, in der ich jemals in Asien war, Singapur. Denn ja, Deng Xiaoping war zu seiner Amtszeit öfter in Singapur, weil er natürlich gemerkt hat, da scheint es gut zu laufen. Und irgendwie macht es vielleicht auch Sinn, obwohl es so ein kleiner Stadtstaat ist, da mal drauf zu schauen. Und ja, er war oft in den 70er, 80er Jahren in Singapur. Und ich habe ja das Buch von Lee Kuan Yew gelesen. Eines der besten Bücher aller Zeiten, was ich gelesen habe. Also so, eines der besten Bücher, was ich jemals gelesen habe. Das ist der ja, Gründervater von Singapur, langjähriger Premierminister gewesen. Und der hat in diesem Riesenwälz im Prinzip alles von seiner Amtszeit, also sozusagen die Auferstehung Singapurs, beschrieben, aber auch vor allem eben seine Erfahrung mit Staatsoberhäuptern wie Deng Xiaoping. Und er beschreibt das super interessant. Er sagt zum Beispiel, dass ja, Deng Xiaoping bei seiner ersten Reise nach Singapur ziemlich überrascht war, weil er hat gedacht, dass ihm dort die Menschen möglicherweise zujubeln, dass sie ihn dort empfangen. Und das war halt überhaupt nicht so, denn ja, natürlich waren das in Singapur oder sind bis heute ja größtenteils von der Abstammung Chinesen, aber die hatten jetzt nicht unbedingt im Sinne mit Ovation dem Deng Xiaoping zu huldigen und ihn dort zu empfangen. Und er hat dann, glaube ich, schon gemerkt, okay, hier läuft es ein bisschen anders. Und er hat eben gemerkt, dass Singapur ein sehr eigenes Modell fährt, aber eben auch nicht komplett das westliche Modell kopiert hat. Ja, er hat im Prinzip ein Singapur entdeckt, was eine unglaublich effektive Stadtplanung hatte, was eine Antikorruptionspolitik verfolgt hat, was China dann auch immer mehr selbst etabliert hat, ein tolles Bildungssystem und sie haben es eben geschafft, ausländisches Kapital anzulocken. Und das waren alles Dinge, die Deng Xiaoping natürlich beeindruckt haben, aber auch einfach, dass es so eine Gartenstadt war und er gesehen hat, dass das scheinbar wirklich ja, ein Modell ist, was auch für ihn möglicherweise in Frage kommt, wenn er jetzt in China das Ganze ausrollt. Und was er aber eben auch gesehen hat, und das hat auch Lee Kuan Yew immer gesagt, dass das ein Erfolgsfaktor für China war, und das ist ganz wichtig. Er sagt, China entwickelte sich so gut, weil es trotzdem seine grundlegenden kulturellen Werte nicht aufgab. Und das sind vor allem eben konfuzianische Werte, die zu einem sozialen Zusammenhalt führen, aber auch zu hohen Ersparnissen, Investitionen. Und das heißt natürlich, sie fördern vor allem Produktivität und Wachstum. Und das hat China beibehalten. Und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ist auch heute ein Erfolgsfaktor. Der Westen ist oft enttäuscht, wenn man sagt, China sollte sich mehr wie der Westen entwickeln. Aber was heißt das überhaupt? Und China hat gesagt, ja, wie gelten wir? Nein, so haben sie es nicht gesagt, aber sie haben indirekt sozusagen das kapitalistische Modell übernommen. Aber sie haben ihre eigenen Prinzipien größtenteils beibehalten. Und das ist, was man oft auch so ein bisschen als den Beijing-Konsensus betitelt. Ich habe den Begriff auch noch nicht so oft gehört. Der kommt von einem einzelnen Autor, aber es ist im Prinzip, wenn man es so einfach ausdrücken will, dass Autorität, also Peking, und wirtschaftlicher Fortschritt, das, was wir zum Beispiel in Shenzhen sehen, vereinbar sind. Ja, das heißt, es ist kein Widerspruch, wenn ich eine Bevölkerung jetzt nicht mit Repressalien sozusagen kleinhalte und die Wirtschaft und die Innovation unterdrücke, sondern trotzdem Erfindergeist, Unternehmertum fördere, dann kann ich trotzdem ein relativ autoritäres Regime haben. Es gibt wenige Beispiele auf der Welt, das gebe ich zu, die das so geschafft haben. Aber Peking hat so ein Modell etabliert. Und wir haben gesehen, wenn das überhand nimmt, dann flüchten vor allem die ausländischen Kapitalgeber ganz, ganz schnell, haben wir im Aktienmarkt jetzt gesehen. Aber grundlegend kann so ein Modell funktionieren. Ja, wir wissen natürlich nicht, was wäre passiert, wenn China ein, sagen wir mal, noch viel liberaleres Modell verfolgt hätte. Ja, ist sehr spekulativ. Ich glaube nicht, dass es funktioniert hat in China, weil man muss immer sehen, woher kommt China. China war ein sehr instabiles Land, ein fast schon Schurkenstaat. Und dem einfach freien Lauf zu lassen, das hätte wahrscheinlich nicht ganz mit der wirtschaftlichen Entwicklung gepasst. Und wir sehen ja bis heute, dass viele Leute, das sind diese Millionäre, die zu Reichtum gekommen sind, die sich im Ausland manchmal sehr daneben benehmen, wo man oft denkt, das ist besonders repräsentativ für Chinesen, die sozusagen ihren Intellekt und ihren zivilisierten Grad nicht an ihre Vermögensentwicklung anpassen konnten, muss man so zu formulieren. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, Deng Xiaoping hat gesagt, ich ging nach Singapur, um zu studieren, wie sie ausländisches Kapital nutzen. Er hat sich natürlich noch vieles mehr angeschaut. Das kleine Singapur hat einen viel größeren Einfluss auf das riesengroße China, als viele denken. Und in Shenzhen sieht man das besonders gut. Und ich behaupte, bis heute ist das das Erfolgskonzept, neben dem, was ich gerade gesagt habe, mit den kulturellen Werten, dass China eben auch offen war und auch nicht, sagen wir mal, zu stolz oder zu dogmatisch, um zu sagen, nee, wir machen weiter unser Ding. Irgendwann wird der Kommunismus schon siegen. Ja, das haben sie im Vergleich zu anderen Ländern verworfen, ihr eigenes Modell gefahren, was manchmal draufsteht auf der Plakette, das ist noch was anderes. Aber das ist das, womit China erfolgreich ist und womit sie auch aus meiner Sicht für die Zukunft extrem gut gerüstet sind. Ja, sie sind, und das ist wichtig, weil man das auch im privaten Leben oft ein bisschen vernachlässigt, absolut lernbereit und adaptionsfähig. Ja, eigene Stärken zu nutzen, Werte zu behalten, Überzeugungen teilweise zu behalten, aber auch abzuändern. Und deshalb, wir haben momentan ja die Zollproblematik, auf die gehe ich jetzt hier heute nicht ein, gehe ich ohnehin relativ wenig, mache ich in meiner App, da kommt ein Report raus übrigens jetzt die Woche, weil ich schon weiß, dass es viel natürlich auch beunruhigt und beschäftigt, da mache ich das, da analysiere ich das genau, jetzt hier genau drüber sprechen in dem Podcast, passt mir irgendwie nicht, habe ich keine Lust, aber es ist wichtig, dass man das im sozusagen Hinterkopf behält, dass China aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr gut gerüstet sind und damit beende ich jetzt die Folge, sie kennen die Welt sehr, sehr gut. Wir kennen China immer noch verdammt schlecht. Selbst ich, ganz ehrlich, dafür, dass ich mich so viel damit beschäftige, ich muss immer wieder neu lernen. Die meisten haben gar keinen Plan von China, deswegen gibt es ja diesen Podcast. Aber China kennt uns ziemlich gut. Die haben die Länder studiert. Die wissen, wie bei uns die Sachen ticken. Die haben nämlich sich die besten Sachen oftmals rausgepickt und weiterentwickelt mit ihren eigenen Möglichkeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. China kennt uns. China versteht uns. Heißt nicht, dass sie nur richtige Entscheidungen treffen, alles richtig machen, nö. Aber China weiß Bescheid, wie es läuft und sind aus meiner Sicht für die zweite Runde des Handelskrieges, die wir jetzt möglicherweise in einer neuen Eskalationsstufe erleben, sehr gut gerüstet. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui. Zian.